Herzlich willkommen zur neuen Einfach-Gemacht-Folge. Heute ist Tao zu Gast, der zum Team der Kapitalkoalas zählt. Natürlich haben wir kurz darüber gesprochen, was deren Mission so ist. Und dann ging es natürlich um Taos persönlichen Weg als Immobilieninvestor, um sein Portfolio, wie er auch passende Immobilien findet und wieso er überhaupt in Immobilien investiert. Vergesst nicht, den Feed hier zu abonnieren und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge Einfach gemacht mit Tao Nguyen Hong. Vielen Dank für deine Zeit, Tao. Wie geht's dir?
Ja, David, super. Also mir geht's echt heute gut. Sitz heute im entspannten Leipzig, mitten auf dem Markt bei uns im Büro hier. Ja, mit 27 Grad Sonnenschein. Besser kann's mir gar nicht gehen.
Bei 27 Grad. Im Büro, aber immerhin die schöne Aussicht aufs Wetter. Ne? Wir sind ja über die Kapitalkoalas via Instagram auch in Kontakt gekommen. Aber stell du dich doch am besten mal ganz kurz selbst vor. Gib uns vielleicht einen fixen Einblick in deinen Lebenslauf, in das, was du so tust aktuell. Lass uns nochmal reinblicken.
Genau. Ich selbst bin jetzt 32 Jahre. Bin groß geworden in Leipzig. Habe jetzt meinen Lebensmittelpunkt in München. Bin aber auch aufgrund meiner Arbeit und meinem Flug und Kapitalkoalas auch regelmäßig noch in Leipzig und habe die letzten 11-12 Jahre in der IT-Branche verbracht, war da IT-Berater und bin seit knapp einem Jahr jetzt bei den Kapitalkoalas mit tätig und helfe da sozusagen Personen, ne, ganz normale Personen wie du und ich, die sich einfach mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen, mit dem Thema Investment und sich die Frage stellen, hey, jetzt habe ich ein bisschen Geld, was mache ich damit? Ja, oder hey, jetzt habe ich über X, ne, in den Nachrichten wird immer über Rentenlücke, Altersversorgung, muss man sich mit beschäftigen. Oder auch mit dem Thema Sparen. Ne? Jetzt die Frage kommt, hey, wie spare ich denn? Was mache ich denn da? Und da helfen wir Leuten sozusagen, sich da aufzuschlauen, ne, über unsere Instagram-Seite. Wir posten da eigentlich täglich Stories, täglich entsprechende Reels oder täglich auch Posts, einfach um das Thema verdaulich zu machen. Und wir bieten dann auch regelmäßig an, dass man uns einfach anschreibt und wir wirklich mal drüber sprechen, was da ganz konkret für Optionen es gibt. Und dann entsprechend auch gemeinsam schaut, hey, was macht halt auch Sinn, das direkt umzusetzen. Und so bin ich dann entsprechend auch in die Thematik Immobilien gekommen, für mich selbst, und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, ja, klingt sehr spannend. Die Instagram-Seite der Kapitalkoalas verlinke ich auch mal in den Shownotes, wer da mal rein oder vorbeischauen möchte. Und ja, dass du dich natürlich mit Finanzen und Kapitalanlage beschäftigst, auch für dich selber liegt, du hast gerade gesagt, liegt natürlich bei deiner Arbeit schon sehr, sehr nahe. Aber lass uns doch mal auf den Beginn schauen. Kannst du dich erinnern, wann du so zum ersten Mal mit Immobilien als Kapitalanlage in Berührung gekommen bist?
Mit Immobilien als Kapitalanlage schon recht früh, dass man sich darüber Gedanken machen soll und dass es natürlich auch Vor- und Nachteile hat, schon recht früh. Für mich selbst wirklich in die Tat umgesetzt habe ich das dann 2019 zum ersten Mal.
Was hat Immobilien so als Kapitalanlage für dich, ja, damals oder auch bis heute so spannend, so interessant gemacht? Also gerne auch mal im Vergleich zu anderen Assetklassen.
Genau, ich habe halt mit 23 angefangen, in Aktien, ETFs dann zu investieren, schon recht früh. Und dann irgendwann, ne, wie es halt so ist, ne, wenn die Eltern irgendwie mal eine Immobilie hatten oder auch die Bekannten, und dann wird halt, hey, wirklich investieren in Immobilien. Da habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Fonds Immobilien als mögliche Kapitalanlage, damals schon mit 18, 19. So dann, ne, über die Jahre war es dann so gut. Ich war in der IT-Branche, ich war nah an IT-Unternehmen, ne, und ne, die ersten Euros habe ich dann in Aktien investiert, was einfach recht einfach war im Verhältnis zu Immobilien. Und da waren auch so Vorteile oder Gedanken, hey, ich brauche ja für eine Immobilie massig an Eigenkapital, ne, bevor ich da überhaupt was machen kann. So, und deswegen war für mich die erste Wahl damals erstmal Aktien. Und im Gedankengang war dann, hey, bei Immobilien, ne, Inflationsausgleich, Abschreibung, steuerliche Vorteile. Das waren so viele Vorteile, die man, ne, die einem auch mitgegeben wurden und wo man sagt, hey, das eigentlich muss man das alles mitnehmen. Und für mich war aber doch auf der anderen Seite, hey, ne, nach dem Studium, ne, entsprechend dann von BAföG gelebt und so weiter und dann so, ja, jetzt die nächste Immobilie, was kostet das dann? 100.000? Ja, so viel Geld habe ich gar nicht. Und deswegen war das für mich so, hey, ich nehme das mit, Thematik. Irgendwie war das ein Wunsch, aber nie richtig umgesetzt dann, ja, in den ersten 20ern, bis ich dann mit 27, 2019 gesagt habe, hey, jetzt, da gibt's eine gute Möglichkeit, jetzt mache ich's.
Mit welchem konkreten Ziel, 2019 sagst du, bist du dann damals gestartet in die Immobilienwelt, so eine, oder Kapitalanlage, Immobilie?
Damals, 2019, hatte ich gar nicht so ein konkretes Ziel mit, ja, ich will meine Immobilie kaufen und damit jetzt 100.000 Euro Gewinn machen. Oder ich hatte auch nicht das Ziel, hey, wenn ich jetzt die Immobilie kaufe, habe ich ausgesorgt für meine Altersvorsorge. Für mich war so, damals, hey, ich habe Aktien, ich habe ETFs, ich bin da recht gut aufgestellt. Jetzt was mache ich noch als nächstes, um mich halt breiter aufzustellen, war damals die so mein Gedanke. Und damals war es auch sehr spannend. Ich habe dann Kollegen getroffen, beziehungsweise habe dann 2018 mich an Finanzberatung mal gewendet. In dem Fall war es Horbach. Und ne, da wurde einem auch entsprechend geholfen und auch erklärt, hey, was könnte man machen? Und bei Horbach ist das ganz cool gewesen damals oder auch immer noch, dass die selber auch ein Immobilienportfolio haben und das auch deutschlandweit und einem dann entsprechend auch helfen, die Finanzierung zu bekommen. Plus, die haben auch eine ganz konkrete Auflistung mit, wie viel Mieteinnahmen sind das, wie viel Rendite ist das und bereiten das sozusagen so gut vor, dass man das bei der Bank, ne, entsprechend auch eine Finanzierung bekommt. Und damals, für mich, 2018 war es so, ich habe halt ab und zu mal bei ImmoScout geschaut, bei Immowelt und bei den entsprechenden Webseiten, wo es Immobilien oder Wohnungen zu kaufen gibt. So. Habe aber nie irgendwie was gefunden, wo ich sage, hey, krass, das ist noch recht preislich akzeptabel oder das ist doch ganz gut aus. Oder manchmal habe ich Leute auch angeschrieben, die haben dann gesagt, wir haben gar keine Unterlagen zu dem Objekt. So. Hier das vermietet, bringt 400 Euro ein pro Monat und das war's halt. Und dann war so, okay, ich kenne mich nicht so gut aus, was mache ich denn da? Kann ich da einfach mit zur Bank gehen? Und da war für mich dann halt der Knackpunkt, warum ich damals in die Immobilienszene dann reingekommen bin, war, weil ich über Horbach halt den Berater hatte, der mir das alles vorbereitet hat, mir dann entsprechend die Sachen erklärt hat, wie sich das steuerlich für mich auswirkt mit meinem Gehalt, plus wie sich die Abschreibung zusammensetzt und natürlich auch, hey, wie sieht das mit dem Standort? Lustigerweise habe ich immer gedacht, hey, Hamburg, super teuer, 2019. Und dann kam mein Berater damals und der meinte, hey, ich habe hier eine gute Immobilie in Hamburg, gerade frei geworden für 250.000, 50 Quadratmeter, Hamburg. Und dann dachte ich, hey, für 250.000 Hamburg, klingt super. Ich habe gerade noch, ne, entsprechend auch Geld zur Verfügung und habe das dann direkt umgesetzt.
Du sagst gerade natürlich, jemanden zu haben, der die Unterlagen immer aufbereitet, der die Unterlagen hat, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat, einmal mal gewisse Rechner oder mal für einen so ein bisschen durchrechnet, das ganze Zahlenspiel dabei, das hilft immer sehr, ist ja auch so ein bisschen der Ansatz auf unserem Marktplatz. Du hast es gerade gesagt, die erste Immobilie 2019 in Hamburg, 50 Quadratmeter, ich nehme an, zwei Zimmer, 250.000. Was waren denn so weitere Kriterien, nach der du diese Immobilie damals ausgesucht hast? Was hat dich an der Immobilie überzeugt? Wie bist du da vorgegangen?
Genau, für mich hat das, zum einen war der Preis für mich sehr überzeugend, zum anderen war es halt auch so, hey, es ist Hamburg, da werden immer Leute dort sein, weil auch mein Gedanke war, hey, meine erste Immobilie, damals auch in Berlin gelebt, meine erste Immobilie soll etwas sein, wo die ich halt vermiete, ja, und die für mich entsprechend auch so viel Mieteinnahmen generiert, dass ich dann auch meinen Kredit abtilgen kann und entsprechend auch eine Verwaltung mit abzahlen kann und sozusagen für mich gefühlt eine linke Tasche, rechte Tasche ist, aber ich trotzdem noch für meine Altersvorsorge vorsorge, plus ich dann wirklich, ne, nachdem ich den Kredit abgezahlt habe, entsprechend noch mehr Cashflow drin habe, also sozusagen, was dann übrig bleibt und auch noch für mich monatliche Einnahmen dann generiert. Für mich waren so die Gedanken, und mit der Hilfe hatte ich dann halt entsprechend auch für mich so eine Art Sicherheit, hey, klar, jetzt 250.000 mal auf einen Batzen mit einer Unterschrift entsprechend zu überweisen, ist natürlich fürs erste Mal, ne, und für mich damals als Student, der zwar 3-4 Jahre Berufserfahrung hat danach, ne, Berufseinsteiger in dem Fall, auch eine Riesennummer gewesen.
Ja klar, das sind natürlich immer Beträge, die man so im Alltag, mit denen im Alltag natürlich nicht so häufig umgeht, wenn ich so damals zurückerinnere. Das, ja, das ist bestimmt auch mit ein bisschen Respekt beim ersten Mal verbunden. Aber was waren denn so generell die aus deiner Sicht größten Hürden für so einen Einsteiger, wie du es damals warst, beim Immobilienkauf? Oder was waren Dinge, die du jetzt retrospektiv auch erstmal lernen musstest?
Ja, also ich hatte auch damals auch viele Fragen rund um das Thema Zinsen, ja, und auch das Thema Sicherheit. Damals waren die Zinsen, glaube ich, noch bei der Finanzierung auf 1, irgendwas Prozent haben wir dann bekommen für 15 Jahre Zinsbindung. Und für mich war dann, hey, warum 15 Jahre Zinsbindung? Warum nicht 20, 30? Warum nicht 0? Was passiert denn, wenn es dann noch weniger wird? Wie sieht's denn damit aus? So, ich halt viele Fragen gehabt. Und da war es dann halt wieder gut, dass ich jemanden hatte, der beziehungsweise der mich dann halt auch beraten hat und den ich auch ganz konkret fragen konnte und einfach nicht auf mich alleine irgendwie angestellt war, beziehungsweise einfach alleine war. Und das war so, zum einen das Verständnis der Zinsen war für mich die größte Hürde, und für mich persönlich die größte Hürde war auch, ja, wie sagt man, ein Kumpel meinte mal zu mir, hey, das oftmals ist beim ersten Immobilienkauf, ist das erste Mal Ja zu sagen, und dann so wirklich sich so eine Immobilie zu schießen. Ne, weil für mich war es das erste Mal dann auch beim Notar sitzen, dann da wirklich den Vertrag drin zu stehen zu haben, hey, du kaufst dir jetzt eine Immobilie für 250.000 und du hast selber 250.000 Euro Kredit aufgenommen. Ja. Jetzt sagst du, gut, 250.000 Kredit aufnehmen, 200.000 hat die gekostet, dann kommen noch die Nebenkosten, das hatte ich dann selber als Eigenkapital. Das war aber dann, ne, zum einen habe ich dann die Immobilie, aber verschulde mich halt per se oder nehme halt 250.000 Euro Kredit auch, war für mich, ne, das war so, ey, schaffe ich das auch, ne? Aber dann mit dem Berater, mit der Rechnung, dass ich dann entsprechend die Mieteinnahme auch rechnen, ne, und auch dann auch regelmäßig kommen, war für mich auch wichtig, hey, es ist Hamburg, da gibt's immer Leute, ne, da ziehen Leute hin, das ist ein super Standort, und da wurde mir dann auch diese Angst genommen, hey, klar gibt es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, dass es sich das nicht abzahlen kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering aufgrund des Standorts und auch aufgrund der Größe der Immobilie mit 50 Quadratmeter wird immer gesucht. Hätte ich jetzt irgendwie eine Loftwohnung im obersten Stock mit 200 Quadratmeter und irgendwie 3, 4, 5, 6.000 Euro Miete pro Monat, das wäre nochmal was anderes gewesen. Aber so hatte ich halt ein gutes Gefühl, hey, das ist eine Wohnung, die braucht jeder, ein Single oder irgendwie ein junges Paar, würden da immer einziehen, ist in Hamburg gute Lage. Von daher war das für mich dann echt nochmal beruhigend, diese Informationen und auch dieses Wissen zu haben.
Also klar, die Expertise von jemand anderem dabei zu haben, und du sagst, die Wohnung eben so ausgesucht, dass du eine möglichst breite Zielgruppe an Mieter, Mieterinnen, Mietern hast, ne? Also Zwei-Zimmer-Wohnung, genau wie du gesagt hast, die ist eben für einen Alleinstehenden, jemand, der alleinsteht, ist interessant in einer guten Hamburger Lage, aber eben auch für ein junges Pärchen. Wie ist das denn heute? Wie sieht heute dein Portfolio aus?
Genau, also mittlerweile habe ich auch schon mehrere Immobilien. Ich wohne ja jetzt in München, habe da auch die eine Immobilie oder eine Wohnung, die ich selber nutze. Ja, zur Eigennutzung habe ich mir eine gekauft. Und dann habe ich mir noch ein Mehrfamilienhaus in Gotha gekauft mit aktuell 4 Wohneinheiten.
Wie bist du auf Gotha gekommen? Was macht so den Standort für dich aus?
Na, auf Gotha bin ich da gekommen. Zum einen habe ich da Familie und zum anderen ist Gotha, ne, auch Weltkulturstadt, Plus ist in der Nähe von Erfurt, da gibt's, ne, und für mich ist es so eine Art B- oder C-Standort auch klassifiziert worden. Und deswegen war für mich, hey, vom Standort mäßig, wird dort auch immer Wohnungen gesucht, und da dann entsprechend ist jetzt kein A-Standort, wie man so sagt, so ein Premium-Standort jetzt wie Hamburg, Berlin oder München, sondern noch so ein Standort, wo man sagt, hey, da ist auf jeden Fall Potenzial, weil es nahe zu Erfurt ist auch eine Landeshauptstadt, ne? Und da ist dann halt noch Potenzial, dass man dann immer noch weiterhin kontinuierlich Mieter hat. Und für mich war das dann, hey, Preis-Leistung, deswegen Gotha.
Also ein bisschen anderer Ansatz. Also Hamburg ist ja dann so eine ganz typische A-Lage oder auch München. Und bei Gotha jetzt eher auf einen B- oder C-Standort, weiß ich jetzt gerade nicht, aber etwas, was ein bisschen mehr Potenzial dafür auch geringer am Einkauf ist. Ist das generell auch so ein kleiner Strategiewechsel von dir? Oder nimmst du heute, wie sieht deine aktuelle Strategie denn aus? Nach welchen Immobilien suchst du so als Investment? Welche bevorzugst du und warum?
Genau. Also es ist schon Strategiewechsel von mir mit jetzt. Ne, mit Hamburg und München habe ich natürlich einen A-Standort, wo natürlich die Einkaufskosten in der Regel deutlich höher sind. Und die entsprechenden Mieten zwar deutlich höher, aber die Rendite an sich, ne, so beziehungsweise für Cashflow halt nicht ausreicht sozusagen, um dann halt monatlich immer nochmal 100, 200 Euro extra auf meinem Bankkonto zu haben. Und da habe ich jetzt einen Strategiewechsel gemacht und suche mir jetzt Objekte raus, wo ich auf jeden Fall nach der Finanzierung noch einen positiven Cashflow habe. Das bedeutet für mich, ich schaue halt, hey, wie viel kostet mich das Grundstück, wie viel kostet mich die Wohnung, das Haus, wie viel habe ich an Kosten für Kredit, für Verwalter, und wenn ich dann nach den Mieteinnahmen sozusagen alle Kosten gedeckt habe, so dass ich dann immer noch mit zusätzlichen 100, 2, 3, 100 entsprechend pro Monat handhaben kann, ja, womit ich dann wieder in meinem Gedanken denke, hey, ne, mit dem positiven Cashflow in dem Sinne, mit dem positiven, ne, zusätzlichen Geld, erspare ich mir wieder Eigenkapital, welches ich dann wieder nutzen kann, um innerhalb von 1, 2, vielleicht 3 Jahren mir wieder eine Wohnung oder Mehrfamilienhaus zu kaufen.
Und also Gotha ist jetzt genannt, so ein kleiner Strategiewechsel. Gibt es noch weitere Standorte, die du so im Blick hast? Oder wie suchst du so deine kommenden Standorte aus? Worauf achtest du dabei?
Also aktuell habe ich schon meinen Fokus auf Gotha. Einfach aus dem Grund, wenn ich dann mehrere Mehrfamilienhäuser in Gotha habe, habe ich auch eine Verwaltung, der ich vertraue, die dann auch mehrere Objekte von mir verwalten können. Also das gibt es da auf jeden Fall schon Vorteile jetzt für meine neue Strategie. Ja, je mehr Objekte die dann entsprechend auch von mir betreuen, desto günstiger werden die dann auch pro Wohneinheit. Von daher ist es aktuell meine Strategie, da vermehrt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, also regelmäßig in Gotha auch Immobilienobjekte zu kaufen. Ansonsten schaue ich mir auch gerne, ne, verschiedene Städte an, wie Essen oder Mainz, wo man sagt, hey, die sind nah an größeren Städten, beziehungsweise haben auch Unis und auch, sag ich mal, werden auch einige Messen abgehalten, wo ich sage, hey, das sind dann auch Standorte, die für mich in Frage kommen mit meiner Strategie, dass ich dann halt auch pro Monat deutlich mehr Cashflow übrig habe, ja, oder zusätzlich generiere für mich. Das ist, wie ich meine Standorte gerade anschaue.
Jetzt der Standort ist ja das eine, also du achtest eben drauf, gerade jetzt bei denen, die Potenziale haben, vielleicht auch kleinere Städte, dass die einfach gut angebunden sind, gute Infrastruktur haben und natürlich auch oft in der Nähe von so mal größeren Städten mit größeren Arbeitgebern so liegen. Das ergibt total viel Sinn. Gehen wir aber so ein bisschen mal auf die Mikrolage ganz kurz ein. Also du bist jetzt, hast dich für eine Stadt entschieden, Gotha. Worauf achtest du dann so in direkter Umgebung deines Objekts? Wonach suchst du da aus?
Genau. In der Regel schaue ich dann, hey, sind die angebunden zu Verkehrs, ne, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, wie sind die dort angebunden? Wie sieht's da aus mit Einkaufsmöglichkeiten? In Richtung Rewe, Lidl, Aldi, schaue ich dort, Edeka. Und dann schaue ich entsprechend auch noch, hey, wie ist die, wie sagt man, so die anderen Häuser, die rundherum sind. Ja, stehen da viele leer? Ist es da in der Regel oft voll vermietet? Was ist so ein bisschen, wie ist da die Gegend? Ja, und danach ist so mein erster Indizpunkt, hey, bewerbe ich mich für einen Besichtigungstermin oder nicht bei dem Objekt? Ne, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist wirklich gut angebunden, da gibt es Bus, Bahn, Tram, U-Bahn oder etc., dann, na, und ist noch recht nah zu solchen Lebensmittelmärkten, dann bewerbe ich mich für einen Besichtigungstermin, schaue mir das an und dann schaue ich mir natürlich sehr oft an, hey, wie ist der Flur? Ne, wie sind die Keller gepflegt? Wie sieht's da aus? Und dann natürlich auch ganz grob spreche ich mit den Mietern, wie es da, wie sie sich fühlen und auch wie lange die dann dort schon leben. Ja. Und das sind so meine groben Kriterien, wo ich dann sage, hey, neben den Zahlen und abseits den reinen Zahlen von wie viel kommt rein, wie viel geht raus, ne, und das sind die Sachen, die ich mir dann auch entsprechend anschaue. Ja, und in der Regel bei den Besichtigungsterminen habe ich noch eine Person dabei, die sich das, ne, entsprechend auch aus der, sag ich mal, mehr technischeren Ebene anschaut in Richtung, hey, wie ist das Fundament, wie sehen die Keller aus, wie ist denn die Elektronik da, wie ist denn die Heizung da aufgebaut, dann habe ich immer so einen Spezialisten mit dabei.
Ja, klingt sehr gut. Hältst du deine Immobilien eigentlich alle im Bestand? Also machst du ganz normal Buy and Hold mit einer klassischen Vermietung, Mixed-Use-Strategien oder wie sieht das aus?
Genau, aktuell mache ich Buy and Hold. Und für die Zukunft weiß ich nicht, was, auf welche Ideen ich noch komme, ne? Wenn man sich auch betrachtet, ich habe 2019 angefangen, jetzt nach 5 Jahren habe ich schon wieder eine kleine Strategieänderung. Ja, von daher kann ich das nicht sagen, wie das dann optimalerweise in 5 Jahren oder 6, 7 Jahren dann auch aussieht. Ja, aber Stand jetzt ist Buy and Hold.
Okay, jetzt hast du dir ja schon ein kleines Portfolio aufgebaut seit deinem Start. Also seit deinem Start am Markt, also 2019, hat sich aber jetzt schon ein bisschen was getan. Was würdest du sagen? Also die Zinsphase ist jetzt eine andere. Aber warum lohnt sich ein Start aus deiner Sicht in der aktuellen Phase trotzdem? Oder warum lohnt es sich weiterhin in Immobilien zu investieren?
Zum einen lohnt es sich aus meiner Sicht, ne, entsprechend, wenn man sich halt auch anschaut, hey, wie groß die Inflation jetzt ist. Ne? Und wenn man sich dann überlegt, hey, was ist immer nachgefragt? Das ist immer eine Wohnung, immer nachgefragt, ist immer Bedarf da. Von daher, ne, wenn man sich überlegt, hey, was existiert schon super lange, was wird immer nachgefragt, von daher lohnt sich das auf jeden Fall, da rein zu investieren. Ne? Bei den großen Fragen, ab wann lohnt sich das im Sinne von, hey, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht? Ne? Oder hey, ich habe jetzt einen Job, 2,5 netto, 3.000 netto, wohne jetzt in zum Beispiel Leipzig oder so, zahle da Miete, mein Lebensstandard, ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld. Ne? Lohnt sich das jetzt für mich? Ja, und da würde ich sagen, es lohnt sich immer. Ja, es gibt auch super gute Projekte, die einfach auch für ein Kleingeldbeutel passen. Ja, wo man mit 5.000 oder 10.000 Euro schon losstarten kann. Von daher würde ich gar nicht dieses Stigma reingehen, ich habe gar nicht so viel Geld, ich habe jetzt keine 50.000 oder sowas zur Verfügung, ne? Und deswegen schmeiße ich diese Idee oder den Gedanken Immobilien komplett weg. Von daher ist dann entsprechend der Appell an die Zuschauer, klar, auch, hey, auch mit einem kleinen Geldbeutel, lasst uns darüber sprechen, sprecht mit Leuten drüber, hey, was es da für Möglichkeiten gibt, ne? Von daher, oder schaut euch auch an. Für mich lohnt es sich, ich würde jedem auf jeden Fall raten, sich das Thema Immobilien mal anzuschauen, ja, selbst wenn man dann sagt, hey, für mich ist es jetzt nichts, vielleicht in 2, 3 Jahren.
Du, also du sagst ja, du würdest jedem raten, irgendwie sich das Thema mal anzuschauen, und auch du hast es ja, wenn ich es richtig Erinnerung habe, eben richtig verstanden habe, deine erste Immobilie zumindest auch mit 100% Finanzierung gekauft, eben nur die, in Anführungszeichen, nur die Kaufnebenkosten als Eigenkapital mit reingegeben. Und wenn ihr jetzt hier den Leuten sagt, ja, beschäftigt euch damit, gibt es hier bestimmt ganz, ganz viele, die zuhören und auch starten möchten mit Immobilien, aber aus ganz verschiedenen Gründen immer noch zögern. Du hast dir irgendwann so den Ruck gegeben, auch in Immobilien zu starten. Welchen Tipp hast du, wie man sich vor so einem ersten eigenen Investment am besten so einen Ruck gibt?
Für mich war es halt, was hat mich gehindert? Das Thema Wissen oder dieses Selbstvertrauen, dass ich es schaffe. Ja, oder auch diese Sicherheit, dass ich mir das leisten kann und auch diese Sicherheit, dass ich sage, hey, jetzt habe ich es mir gekauft und in 10 Jahren muss ich es wieder verkaufen, weil ich es nicht stemmen kann aufgrund von Zinssituationen oder normalen Einkommenssituationen. Das war für mich halt immer so ein, wie sagt man heutzutage, so ein Red Flag, ja, oder so ein Punkt, wo ich sage, ey, das, ich weiß nicht, das ist mir zu unsicher, deswegen mache ich es erst gar nicht. Ja. Und wie, na, jetzt die Empfehlung, wie kann man sich diesen Ruck geben? Ist einfach auch mit Leuten zu sprechen. Ja, zum Beispiel jetzt hören natürlich die Zuhörer dich und mich, ne, kommt auf uns zu, sucht nach Informationen, ne, und dann kann man da immer noch mal drüber sprechen. Hey, wie war das bei mir? Wie war es bei dir? Was für Optionen gibt es jetzt? Selbst wenn ich nicht helfen kann, kann ich vielleicht jemanden finden, der da helfen kann oder ein paar Informationen. Und einfach diese Angst nimmt von den Gedanken, hey, schaffe ich das? Das, glaube ich, hilft einem auf jeden Fall, diesen Ruck zu überwinden und dann auch die erste Immobilie mal zu kaufen.
Ja, sich so ein bisschen Sicherheit durch ja Wissensaufbau zu holen, ist, glaube ich, etwas, was man ganz häufig hört. Und ist auch so ein bisschen hier unsere Teil unserer Mission, so die Grundlage des Wissens zu vermitteln, um Menschen eben dazu zu motivieren, wenn sie dieses Wissen haben, dann auch wirklich aktiv den Schritt zu gehen. Nochmal so ein bisschen eine Frage, die mir gerade einfällt. Gibt es irgendwelche Bücher, Podcasts, was auch immer, Quellen, wo du sagst, ey, da informiere ich mich eigentlich, da habe ich mich eigentlich informiert, die du empfehlen kannst?
Lustigerweise hat der Chris Baumann, der Gründer von den Kapitalkoalas, vor Monaten ein kleines Buch geschrieben. Das ist Kapitalkoalas, ne? Entsprechend kann man sich bei Amazon auch kaufen, ich glaube für 18 Euro. Und das ist ganz dünnes Buch. Ja, ist, ich habe es mir auch geholt, ich habe es innerhalb von 2 Tagen durchgelesen, ist auch in so einer Art Sprache geschrieben, wo ich sage, hey, das ist auch verarbeitbar. Ne, oftmals hat man da so fette Schinken, wie kaufe ich meine erste Immobilie, irgendwie sowas. Und dann hast du halt so einen fetten Schinken, 300 Seiten, dann fängt man an zu lesen und fragt sich, boah, warte mal, ich muss die Seite doch mal lesen, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Und das ist halt der Charme an dem Buch, das Chris geschrieben hat. Und ich glaube, das sind 100 Seiten, 150 Seiten, irgendwie sowas knapp. Und kann man in 1-2 Tagen ganz entspannt durchlesen. Und das würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der sich mit dem Thema Altersvorsorge, Immobilien, hey, wie starte ich überhaupt in dieses Thema Finanzen?
Okay, klingt sehr spannend. Auch das verlinke ich mal in den Shownotes. Jetzt mal so ein bisschen auf so ein bisschen in die Zukunft blickend, wie auch immer. Was erwartest du so vom Immobilienmarkt in den nächsten 12 Monaten? Und hast du noch eigene Ziele für das Jahr 2024, aber auch generell für die nächsten 12 Monate?
Genau, also mein eigenes Ziel ist auf jeden Fall dieses oder nächstes Jahr innerhalb der nächsten 12 Monate ein weiteres Objekt zu erwerben. Ja. Was erwarte ich von Immobilienmarkt? Das aufgrund von unserem Podcast, aufgrund von der Bewegung auch, dass man sich mit Immobilien und Finanzen allgemein intensiver beschäftigt, dass da auf jeden Fall viel Bewegung drin ist, dass Leute sich da nur zum ersten Mal Immobilienbesitzer werden und beziehungsweise dann auch ihre Immobilien entsprechend verkaufen werden. Von daher denke ich, da wird auf jeden Fall auf dem Markt viel Bewegung kommen. Und was für uns eine Chance sein kann, da auch entsprechend ein Objekt zu finden, was ja für den eigenen Geldbeutel passt.
Ja, wir haben ja eben schon gesagt, weil du gesagt hast, Chancen geben, aber die eigene oder die Situation am Markt hat sich ja in den letzten 2 Jahren, sage ich mal, schon geändert. Die Zinsen sind etwas gestiegen. Du planst aber ja, wie du gesagt hast, das Ziel, auch noch eine weitere Immobilie zu kaufen in den nächsten 12 Monaten. Was würdest du jetzt sagen, was sind denn in so einer Phase wie jetzt gerade, nachdem die Zinsen gestiegen sind, ist ja auf den ersten Blick erstmal was es schwieriger macht, würde man denken. Gleichzeitig gibt es auch irgendwelche Chancen, die in so einer Situation sich ergeben aus deiner Sicht?
Da hast du 100% recht. was da, denke ich, wichtig ist oder wo ich auch mein Pferd reinlege, ist in dem Thema, hey, wirklich die Hausaufgaben machen, das mal berechnen, auch mit, ne, mit Leuten einfach durchzugehen, ne? Nur weil es jetzt, sag ich mal, die Finanzierungszinsen nach oben gehen, heißt es nicht, dass man nicht kaufen sollte. Das heißt einfach nur, man muss weiter selektieren und schauen, welches Objekt rechnet sich unter welchen Kriterien, ja, unter welchem Preis, unter welchen Finanzierungskonditionen. Ja. Und da sage ich, ist ne, die Chance sozusagen auf jeden Fall da, dass man etwas Gutes findet. Ne. Aber das Risiko ist halt auch da, hey, wenn man seine Hausaufgaben nicht ordentlich macht oder nicht in der Detailtiefe, dass man da mittel-, langfristig oder sogar kurzfristig auf die Nase mitfällt. Ja, und deswegen ist da so der Appell, ne, wiederum, hey, belest euch, schaut euch an, ne, und sprecht auch darüber, ne, was macht man, wie kann man es machen und sucht euch gegebenenfalls Hilfe. Ja. Und das mache ich zum Beispiel, ne, ich spreche auch drüber mit meinen Arbeitskollegen, mit Freunden etc. Und mache das nicht so zu einer Art Tabuthema im Sinne von, oh, der will jetzt eine Immobilie kaufen, das, da sprechen wir am besten nicht drüber, wie oftmals ist, hey, das ist, über Geld spricht man nicht, ja, und da denke ich, das einfach, ne, als Tipp sozusagen, hey, nicht zum Tabuthema machen, sondern einfach offen drüber sprechen und dann halt gemeinsam schauen mit einem Partner, mit einem Berater, mit jemandem, mit einem Makler, gegebenenfalls auch, ne, welche Immobilie da wie passen kann. Von daher die Chance auf jeden Fall ist, dass man da gut investiert. Das Risiko ist einfach, dass man jetzt deutlich mehr seine Hausaufgaben machen muss, um dann entsprechend ein gutes und ein richtiges Objekt zu finden.
Also besonders in so einer Phase eben, kann es genau hinschauen, das eigene aufgebaute Wissen nutzen, genau rechnen. Und ein sehr schöner Tipp, glaube ich, den du genannt hast, sprecht mit Leuten drüber. Also nutzt irgendwie euer Umfeld, nutzt Leute noch im Umfeld, die vielleicht Wissen haben oder die den gleichen Weg gehen, tauscht euch da aus, also so ein bisschen das Netzwerk nutzen. Ich verlinke auch mal in den Shownotes hier unsere WhatsApp-Community, die eigentlich auch genau dazu gedacht ist, wo man einfach mit anderen Leuten, die Erfahrungen gemacht haben, sprechen kann, Fragen stellen kann, sich austauschen kann, vielleicht auch Leute kennenlernen kann aus anderen Regionen, die einem Tipps geben, wie man eben dann vor Ort irgendwie investieren kann. Wie gesagt, die WhatsApp-Community findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ganzen Tipps, für dein ganzes Wissen, für deine Geschichte. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht, war sehr, sehr interessant. Danke dir.
Ja, ich danke dir auch für deine Einladung und vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mega Spaß gemacht und vielleicht in 12 Monaten gibt es vielleicht nochmal eine zweite Session oder eine dritte, je nachdem.
Ja, wir können uns dann sicher nochmal austauschen und ich glaube, es gibt ja immer wieder spannende Ansatzpunkte. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe, mit Leuten zu sprechen, die eigene Erfahrungen gemacht haben. Das schadet sowieso nie. Super, vielen lieben Dank. Und mir bleibt dann eigentlich auch nur noch zu sagen, ihr wisst, wie ihr uns findet, wie ihr uns erreicht in den Socials. Wenn ihr hier keine Folge verpassen wollt, folgt auf jeden Fall den Feed in eurem Podcast-Player und natürlich hilft es uns auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst, damit wir einfacher auffindbar werden für andere. Also vielen, vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.